ARD.
Die St. Nikolaikirche in Landsberg, gelegen östlich von Halle an der Saale. Pastor Werner Mayknecht bietet hier freitagabends ein besonderes Andachtsformat an.
Wir erleben, dass es für berufstätige Menschen der interessantere Übergang ist. Also der Sonntagvormittag ist eigentlich nicht die Primetime, sondern Freitagabend, die Leute kommen gestresst aus der Woche. Hat ein junger Mann das auch mal erzählt, der sagt, mir dröhnt so der Kopf, ich komme nach Hause und eigentlich komme ich überhaupt nicht in Kontakt mit meiner Familie, weil ich eigentlich so hochgetourt bin. Und da bieten wir Andachten am Freitagabend, damit die Leute runterkommen, da nach Hause gehen können und wirklich da sein können füreinander. Also ist egal, mit wem sie reden, eigentlich haben alle auf Arbeit einen massiven Druck. Wir haben viele gesellschaftliche Krisen und große Verunsicherungen und die Menschen suchen Dinge, die sie darin stärken, ihren Alltag zu bewältigen. Und Kirche kann dabei auch unterstützen.
Der Pfarrbezirk Landsberg gehört zu den rund 50 Erprobungsräumen der evangelischen Kirche in Mitteldeutschland. Um nicht einem möglichen Niedergang der Kirchengemeinden ohnmächtig zuzusehen, hat sich die Landeskirche entschlossen, Projekte zu unterstützen, die neue Wege gehen.
Wir versuchen hier im Pfarrbereich das kirchliche Leben zu öffnen für Nichtkirchenmitglieder und die Grenze, die früher da mal eine große Rolle gespielt hat, wer ist Mitglied, wer nicht, die weitgehend zu ignorieren. Das tun wir, indem wir Nichtkirchenmitglieder beteiligen an Entscheidungsprozessen und indem wir auch jede Menge Unterstützung von Nichtkirchenmitgliedern erfahren, ohne die wir unser kirchliches Leben gar nicht mehr aufrechterhalten könnten.
Zum Beispiel bei so praktischen Dingen wie der Pflege des kirchlichen Friedhofs. Die wenigsten der ehrenamtlichen Helfer sind Mitglied der Kirche.
In diesen Gruppen ist es so, haben wir also bis 40 Leute in einem Ort, die ganz regelmäßig, wöchentlich, monatlich zusammenkommen und diese Gelände pflegen. In dem Ort, wo das besonders stark ausgeprägt ist, in Golmar, gibt es eben auch die ganz klare Ansage, dass weltliche Trauerfeiern in der Kirche stattfinden können. Natürlich, wenn wir sagen, liebes Dorf, wir brauchen euch, um dieses Gebäude zu halten, dann muss das Gebäude auch fürs Dorf da sein.
Die Angebote der Gemeinde richten sich oft explizit an Nicht-Kirchenmitglieder. Zum Beispiel mit der Möglichkeit, Neugeborene zu segnen. Über Frauenärztinnen und Hebammen wendet sich die Gemeinde an Eltern.
Nicht Taufe, sondern was Niedrigschwelligeres, woraus auch keine Kirchenmitgliedschaft hervorgehen muss. Dann bespreche ich mit der Familie, wie die sich das wünschen. Soll das in der Kirche sein oder bei ihnen zu Hause? Mit wie vielen Leuten würden sie das gerne feiern? Und dann kommen wir zusammen und dann segne ich mit den Eltern gemeinsam das Neugeborene.
Pfarrer Mayknecht spricht bei der Zusammenarbeit mit säkularen Menschen von einer Ökumene der dritten Art. Ein Begriff, den der katholische Theologe Eberhard Tiefensee geprägt hat.
Der Charme ist, dass die Leute wissen, ich kann mich da engagieren und einbringen, ich werde aber nicht vereinnahmt. Also das ist ja oft auch so eine Angst, die Leute vor Kirche haben. Wenn ich da irgendwie einmal den Fuß in die Tür setze, dann krallt mich diese Krake.
Wir erleben, dass sich innerhalb der Erprobungsräume Menschen an Glaube interessieren und auch für sich glauben möchten. Und auch zu dem, was sie dort erleben, dazugehören möchten.
Hat auch der Religionspädagoge Simon Roppel beobachtet, der zum Team der Erprobungsräume der Mitteldeutschen Kirche gehört.
Und diese Menschen lassen sich oft nicht taufen, weil mit der Taufe verbunden ist, zur EKD zu gehören und Kirchenmitgliedschaft zu zahlen. Und das hat ganz unterschiedliche Gründe und das kann man schlimm finden oder nicht, aber die Menschen haben manchmal ganz große Hürden, zu diesem großen Ganzen zu gehören.
Die Kirchen in Ostdeutschland, die katholische noch stärker als die evangelische, sind in der Minderheit. Ostdeutschland gehört weltweit zu den Regionen mit dem höchsten Anteil an Atheisten und Ungläubigen. Heute ist nicht einmal jede fünfte Person in Ostdeutschland Mitglied einer Kirche. Der Mitgliederverlust begann im SED-Staat schon in den 50er Jahren. Einerseits arrangierten sich die evangelischen Landeskirchen im Lauf der vier Jahrzehnte der DDR mit dem Staat, andererseits ergaben sich immer wieder Freiräume, vor allem für Friedens-, Umwelt- und Menschenrechtsaktivitäten. Auch nichtkirchliche Initiativen nutzten in den 80er Jahren unter dem Dach der Kirchen diesen Freiraum.
Diese Leute, die sich da formiert haben, man wollte einen reformierten Sozialismus, einen reformierten DDR-Staat. Man hat Leuten Zutritt gegeben, Raum verschafft, die Reformen wollten. Und das hatte damit zu tun, dass die Anliegen, durchaus kirchlichen Anliegen, vielfach ähnlich oder auch gleich waren.
Die Kirchenhistorikerin Veronika Albrecht-Birkner lehrt an der Universität Siegen. Die Rückendeckung der Kirchenleitungen für regierungskritische Gruppen sei sehr wichtig gewesen.
Auch deshalb, weil man ja wusste, okay, also die Kirchen sind nun mal die einzigen unabhängigen Institutionen in der DDR. Nur hier ist das möglich, ja. Aber es passte. Und es passte auch deshalb, weil in den evangelischen Kirchen das Selbstverständnis, in Anführungszeichen Kirche für andere zu sein, eine große Rolle spielt. Das war so ein Rekurs auf Bonhoeffer in gewisser Weise. Aber dieser Anspruch, sich nach außen zu öffnen, war, glaube ich, sehr, sehr stark verbreitet.
Durch die Auseinandersetzung mit dem SED-Staat war den meisten Kirchenleitenden auf allen Ebenen klar,
dass generell Evangelium und Politik zusammengehören, also dass Evangeliumsverkündigung immer auch eine politische Seite hat, war sehr, sehr selbstverständlich, so in der Grundeinstellung. Das entsprach natürlich der Erfahrung in dieser nominell atheistischen Diktatur, wo auch rein religiös gemeinte Aussagen völlig anders interpretiert wurden, politisch, ja, politisch als gegnerisch interpretiert wurden.
Mit der Unterstützung der Kirchen gelang der DDR-Opposition im November 1989 eine friedliche Revolution. Nach der Wende hofften vor allem die Protestanten, dass die Menschen nun scharenweise der Kirche beitreten würden. Doch diese Hoffnung trug, erläutert der Hamburger Historiker Thomas Großbölting.
Die wenigen Wochen, in denen die Kirchen auf der einen Seite und größere Teile der Demonstrationsbewegung auf der anderen Seite Hand in Hand gehen, ist eben nur ein kurzer Zeitraum, in dem man sozusagen die großen Angebote der Institution Kirche nutzt. Das ist aber keine Grundlage, keine Basis dafür, dass sich hier eine dauerhafte Gläubigkeit, Frömmigkeit oder sonst wie Partizipation im kirchlichen Leben entwickelt.
Ganz im Gegenteil. Die Kirchen, lange Zeit Stachel im Fleisch des SED-Regimes, mussten sich nach der Vereinigung neu orientieren.
Religiöse Gemeinschaften, die zunächst einmal auch einen Teil ihrer Identität daraus beziehen, dass sie sich als Gegenwelt konstituieren, als Gegenwelt beispielsweise zur realsozialistischen Gesellschaft, verlieren diesen Impuls, indem nun zumindest staatlicherseits und von den Gesetzen her, von der staatlichen Praxis, von der politischen Kultur her, diese Gegensätze eben nicht mehr existieren. Und das bedeutet eine starke Umorientierung.
Das politische System ist den Kirchen in Ostdeutschland seit der Wende wohlwollend gesonnen. Aber die Situation, als Minderheit in der Gesellschaft zu agieren, hat sich verschärft. War 1989 noch ein Viertel der DDR-Bevölkerung Mitglied einer Kirche, sind es heute weniger als ein Fünftel. Pfarrer Werner Mayknecht aus Landsberg über ähnliche Ansätze in unterschiedlichen Zeiten.
Die Idee ist nicht neu, aber in der Form, wie wir das jetzt hier praktizieren, schon. Also Kirche für andere ist eigentlich ein Gedanke aus den 70ern, also ist wirklich nicht neu. Und auch die Kirchen in der DDR haben ja sich diese Frage gestellt, wie können wir eigentlich in einer Gesellschaft tätig sein und wirken, die zumindest von der politischen Vorgabe her antikirchlich ist. Und da haben wir jetzt eine ganz andere Situation. Niemand ist uns in der Gesellschaft jetzt Feind oder so, sondern die Relevanzfrage stellt sich viel eher. Was kann Kirche dieser Gesellschaft Sinnvolles beitragen?
Diese Frage stellt und stellte sich auch die katholische Kirche. Schon in den 80er Jahren suchte der heutige Erfurter Weihbischof Reinhard Hauke nach Antworten.
Kirche ist nicht so eine geschlossene Einrichtung, sondern ist so eine Einrichtung, die man kann es im Bild sagen, die einen Zug fahren lässt, wo es einen Zugführer gibt und einen Schaffner und wo die Leute auch ein- und aussteigen können in den Stationen, wenn sie meinen, das reicht jetzt oder ich gehe wieder raus oder ich komme wieder rein oder so. Das heißt, wir haben die Aufgabe, ein religiöses Angebot könnte man sagen, zu machen, ein verlässliches Angebot als christliche Gemeinde, wo ich mal gucken kann und wo ich bleiben kann und wo ich auch wieder gehen kann.
Solche Stationen, an denen man einsteigen kann, sind beispielsweise seit 1998 die Feier der Lebenswende für ungetaufte Jugendliche als Alternative zu säkularer Jugendweihe und katholischer Firmung. Oder seit 2000 als ökumenisches Projekt der Valentinstag.
Da war auch die Idee, weißt du, überall haben wir dann geredet, weißt du, überall werden da Blumen verkauft und Herzchen und Pralinen und da. Und das ist der Name von einem Heiligen. Ehrlich gesagt, das ist eigentlich ein Thema, was wir als Christen ja drauf haben, Partnerschaft und Liebe. und Freundschaft.
An jedem 14. Februar, dem Valentinstag, gibt es in der Kirche eine Bildmeditation, eine Predigt über das biblische Hohelied der Liebe sowie persönliche Zeugnisse von Ehepaaren.
Und am Schluss dieser Feier gibt es dann den Segen für alle, die da kommen und die einen Segen haben wollen.
Und das können auch homosexuelle Paare sein.
Das ist für mich, wie gesagt, kein Thema, weil ich sage, wer da kommt, das können zwei Männer, zwei Frauen oder drei Frauen sein, sage ich, ihr bekommt für euren Weg in der Partnerschaft, wo ihr füreinander Verantwortung übernehmt, einen Segen. Es ist keine Trauung.
Reinhard Hauke hat mit seinem Team einige offene Projekte entwickelt. Dazu gehört auch noch ein monatliches Totengedenken oder die Feier des Martinstags am 10. November. 7% der Einwohnerschaft Erfurts sind katholisch. Der Weihbischof will sich mit seiner kleinen Schar keineswegs einigeln.
Wir müssen natürlich auf der einen Seite auch den Kern immer wieder stärken, dann müssen wir auch einen Blick haben. Aber Kirche lebt im Wesentlichen auch davon, dass sie nach außen schaut, wie das, was sie tut und was sie sagt, wie das nach außen hin eine positive Wirkung haben kann.
Wenn die Nacht noch schwarz ist, umschließt du meinen Körper. Ineinander verwickelt werden wir zum Knäuel. Sternschnuppenregen strömt durch meine Milchstraße.
Ein Gedicht von Gabriele Franke, eingereicht für den Menantes-Preis für erotische Dichtung. Weltweit einmalig. Der Erotikpreis wird von der Kirche vergeben, von der evangelischen Kirchengemeinde im südthüringischen Wandersleben. Ein Ort mit rund 1500 Einwohnern. Hier kam 1680 Christian Friedrich Hunold zur Welt, der sich später als Schriftsteller den Namen Menantes gab.
Das ist das Denkmal, damit hat es angefangen. 2003 haben wir dieses Denkmal gestellt, ein nicht mehr typischer Obelisk mit einer Perle der Zufriedenheit. Denn der Dichter Menantes hat ein schönes Gedicht hinterlassen, das an Johann Sebastian Bach auch vertont hat. Und da heißt es, dieses Weltmeer zu ergründen ist Gefahr und Eitelkeit. In sich selber muss man finden, Perlen der Zufriedenheit.
Pfarrer Bernd Kramer steht in der Dorfmitte vor dem Denkmal und weist darauf hin, dass Menantes Anfang des 18. Jahrhunderts zu den berühmtesten deutschen Dichtern gehörte, doch dann in Vergessenheit geriet.
Da haben wir gedacht, zur Verstetigung dieses nicht mehr bekannten Dichters hilft ein Literaturpreis. Und da er viele Liebesromane und Gedichte geschrieben hatte, um 1700 in Hamburg und Folgejahre, haben wir gedacht, wir loben einen Literaturpreis für erotische Dichtung aus. Erstens lebensbejahend und auch den ganzen Menschen umfassend.
Dass eine Kirchengemeinde einen Preis für erotische Dichtung auslobt, sei gar nicht so abwegig.
Wir wollen einfach auf die lebensbejahende Botschaft der Bibel hinweisen und dass zum Menschen eben Sexualität, Erotik, also dieses Gefühl füreinander dazugehört.
Doch nicht alle im Kirchenkreis waren von der Preisverleihung begeistert.
Einmal hat ein Kollege ganz am Anfang, was hat denn das mit christlicher Verkündigung zu tun, gesagt. Und da habe ich gesagt, lies mal in der Bibel.
Zum Beispiel im Ersten Testament das Hohelied der Liebe. Für Bernd Kramer gehört die alle zwei Jahre stattfindende Preisverleihung zu jenem Konzept, Kirche für andere zu sein.
Wir haben hier seit vielen Jahren auch eine Kulturreihe, das heißt Lesungen, Vorträge, Konzerte, Theateraufführungen. Wir wollen einfach den ländlichen Raum bespielen und da auch Impulse setzen.
Viele Kirchengemeinden in Ostdeutschland verharren nicht in einer heiligen Minderheit, sondern suchen den Kontakt nach außen. Aber wie steht es mit den verbliebenen Kirchenmitgliedern? Alle 10 Jahre blickt die evangelische Kirche und seit 2 Jahren im Verbund mit der katholischen durch repräsentative Befragungen auf Einstellungen und Praxis im Bereich Kirche und Religion. In diesem Jahr wurden die Ergebnisse der aktuellen Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung, kurz KMU, vorgelegt. Die bisherigen Untersuchungen dokumentierten nicht nur den immer rasanter werdenden Mitgliederschwund, sondern auch einen Verlust an Religiosität und Kirchenbindung der verbleibenden Mitglieder, sowohl in Ost- wie in Westdeutschland. Nun gibt es einen neuen Befund. Der Religionssoziologe Edgar Wunder spricht nach einer genaueren Analyse der aktuellen Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung von der Überraschung der KMU.
Nämlich, dass sich jetzt Ost-West-Unterschiede auftun, aber nur bei den Kirchenmitgliedern. Die Kirchenmitglieder in Ostdeutschland haben einen wesentlich höheren Grad der Religiosität, auch einen höheren Grad der Kirchenbindung.
Zum Beispiel, während nur ein Drittel der westdeutschen Protestanten mehrmals jährlich zum Gottesdienst geht, ist es in Ostdeutschland mehr als die Hälfte. Prozentual gesehen beteiligen sich doppelt so viele Ost- wie Westdeutsche Evangelische am Gemeindeleben. Ostdeutsche Protestanten haben ein höheres Vertrauen in ihre Kirche, schätzen die eigene Religiosität subjektiv höher ein und üben mehr religiöse Praktiken aus als die Westdeutschen. Und während sich in den westdeutschen Landeskirchen 41% der Mitglieder als Säkulare einstufen, sind es im Osten nur 15%. Das bedeutet offenbar, im Osten gibt es statt Kulturprotestanten eher Bekenntnischristen. Und das in einem atheistischen Umfeld.
Wenn Sie Ostdeutschland gesamtgesellschaftlich betrachten, dann haben Sie da extrem säkulare und unreligiöse Orientierungen. Und diese tendenziell religiöseren, kirchenverbundenen Kirchenmitglieder, die sind folglich in einer deutlichen Kontrastsituation. Eine stark säkulare, ja antireligiöse Gesamtgesellschaft und vergleichsweise religiöse, kirchenverbundene Kirchenmitglieder, die nehmen sich sozusagen als etwas Besonderes wahr, nehmen den Unterschied wahr und das trägt sicherlich auch zur Identitätsbildung bei. Diese Konstellation haben wir in Westdeutschland kaum.
Aber wie lässt sich der neue Befund einer höheren Religiosität und Kirchenbindung der Protestanten zwischen Ostsee und Erzgebirge erklären? Auch Edgar Wunder, wissenschaftlicher Referent im Sozialwissenschaftlichen Institut der EKD, kann nicht die einzig logische Erklärung liefern. Ist es vielleicht eine Art Gesundschrumpfen?
Diese These ist in dieser Pauschalität zumindest falsch. Das zeigt die Geschichte. Es gibt ganz, ganz viele Religionsgemeinschaften, auch christliche, die einfach bis zum Nullpunkt geschrumpft sind, bis sie dann eben weg waren. Es gibt keinen natürlichen Haltepunkt.
Der Historiker Thomas Groß-Bölting führt einen anderen Grund an. Die Kirchen im Osten hätten womöglich mehr Anziehungskraft, weil sie autonomer seien.
In gewisser Weise ist man unabhängiger. Wenn dem Erzbistum Köln beispielsweise vorgeworfen wird, dass sie sich natürlich nicht für Mieterinteressen einsetzen können, weil sie selbst eine der größten Immobilienbetriebe im Rheinland sind, ist das ein Vorwurf, den die Kirchen in den neuen Bundesländern so nicht vergegenwärtigen müssen. Also Kirche ist eben keine Kirche, die ganz nah am Staat, an den staatlichen Strukturen, die ganz nah an den Fleischtöpfen der Gesellschaft ist, sondern die vielleicht stärker Distanz zu diesen Instanzen hat.
Edgar Wunder hat noch mit Blick auf Ostdeutschland eine weitere Beobachtung gemacht.
Wenn man das Ganze mit politischen Orientierungen etwas untersetzt, dann kommt man schnell drauf, dass wir so zwei Pole ausmachen können. Das eine sind so liberal, weltoffen orientierte Menschen und das andere so eher rechtsautoritär. Und es fällt auf, dass die Kirche in Ostdeutschland ein deutlicher profiliertes liberal-weltoffene Ausrichtung haben als in Westdeutschland. Die Kirche spielt also in diesem Kulturkampf, würde ich das nennen, zwischen rechtsautoritären und liberal-weltoffenen, hat die Kirche eine Rolle auf der liberal-weltoffenen Seite. Das ist ganz deutlich. Und deshalb ist es interessant, dass sich auch diejenigen, die liberal weltoffen gesinnt sind, nicht nur die Kirchenmitglieder, eine stärkere Identifikation mit der Kirche entwickeln in Ostdeutschland.
Edgar Wunder vermutet, dass die hohe kirchliche Relevanz auch für Außenstehende zugleich die Kirchenbindung der Mitglieder stärke. Es vermeide eine binnenkirchliche Isolation und zeige die Bedeutung der kirchlichen Angebote für die Gesellschaft.
Wir fangen ja jetzt erst an, oder?
Wie zum Beispiel in der Plattenbausiedlung in Gotha West. Hier kommen mehrmals in der Woche Menschen aus dem Viertel zusammen. Den ehemaligen Friseursalon hat das christliche Projekt Senfkorn als Begegnungsstätte angemietet. Brigitte Schmidt und Marita Giese kommen regelmäßig in den einzigen öffentlichen Treffpunkt in einem Viertel mit rund 10.000 Einwohnern.
Es ist ja schön hier, die Gemeinschaft und das Verständnis füreinander. Und dann, wenn man Sorgen hat, man kann auch mal was sagen.
Die ganze Gemeinschaft, die hier ist, wenn wir zusammenkommen.
Unsere Männer sind ja alle tot. schon vor uns gegangen. Und da tut einem das einfach gut, wenn man reinkommt und man weiß, es sind liebe, nette Leute da. Gell?
Das ist hier kirchlich, aber durch die ganze Zusammenkunft jetzt von den Leuten merkt man das gar nicht. Es kann jeder kommen, ist jeder willkommen.
Der pensionierte Theologe Frank Paul gehört zu einem Team von 6 Leuten. Er ist mit seiner Frau vor 3 Jahren aus Hessen gekommen und ins Plattenbauviertel gezogen.
Hier arbeiten bedeutet auch hier leben. Wir haben ganz viele Begegnungen mit Leuten, entweder auf der Straße oder auf der Bank, wenn das Wetter das zulässt. So hat auch alles angefangen, einfach mal gucken, was passiert. Und dann wird man eingeladen. Meistens sind die Migranten sehr schnell.
Die meisten würden anfangs gar nicht wissen, dass sie von der Kirche kommen.
Wir wollen hier, manchmal sage ich auch, eigentlich ein Verein für gute Nachbarschaft sein. Dass bei uns das Herzensanliegen überall durchkommt, das merken die Leute.
Frank Paul und die anderen Mitstreitenden haben in den vergangenen Jahren viele Kontakte geknüpft. Das Projekt Senfkorn hat bei den meisten einen guten Ruf. Und dennoch.
Wir sehen bislang nach knapp 10 Jahren nicht, dass sich sozusagen ein Team von Leuten entwickelt, die hier aus dem Stadtviertel stammen und sagen, das ist sozusagen unser, na, Beruf ist es ja bei den Älteren schon sowieso nicht mehr, aber das ist sozusagen unsere Hauptverantwortung. Deswegen ist es schwer, sich vorzustellen, dass wir wegziehen und dass es weitergeht irgendwie.
Was im Plattenbauviertel Gotha West nur schwer in die Gänge kommt, scheint im ländlichen Landsberg gut zu funktionieren. Pfarrer Werner Mayknecht gelingt es hier, viele Menschen für ein kirchliches Engagement zu gewinnen.
Die Kirche funktioniert nur in einem Zusammenspiel mit der Gesellschaft. Was jetzt bei uns nochmal ein Ticken schärfer ist, ist, dass wir merken, dass auch bei der inhaltlichen Gestaltung unseres Gemeindelebens die Nichtkirchenmitglieder tragende Säulen sein können. Zum Beispiel haben wir eine Frau, die ist Nichtkirchenmitglied, die ist sogar bekennende Atheistin und die leitet den Kinderchor. Das wäre jetzt in der kirchlichen Denke, ist das eigentlich Verkündigungsarbeit. Also die ist ganz nah dran am Kernauftrag von Kirche und ihre Arbeit ist so gut, dass einige der Kinder aus dem Chor sich taufen lassen möchten. Das heißt, theologisch gedacht haben wir hier, dass Menschen zum Glauben kommen durch die Arbeit einer Atheistin. Das ist schon verrückt und spannend.
Pfarrer Mayknecht nennt die Leiterin des Kinderchores eine kirchennahe Atheistin. Kein Einzelfall.
Und wir erleben bei anderen Menschen, die sind nicht Kirchenmitglied, haben mit Kirche nichts am Hut, haben aber überhaupt keine antikirchliche Prägung. Das ist vielleicht nochmal spannend, wenn wir jetzt Ost-West aufmachen als Thema. Wenn ich hier in unserem Kontext einen 35-jährigen Mann treffe, der mir sagt, ich bin ja nicht in der Kirche, dann ist es jemand, der nie aus der Kirche ausgetreten ist, sondern es ist jemand, dessen Großeltern aus der Kirche ausgetreten sind. Das heißt, da ist überhaupt keine Aversion oder gar kein Konflikt, sondern ein Riesenpotenzial.
Ein Riesenpotenzial, das sich die Kirchen erschließen sollten.
Wenn wir jetzt nur mit den Mitgliedern arbeiten, werden wir verzwergen. Wir werden einfach verschwinden. Wir werden irgendeine komische Sekte. Und dazu sagen, nee, wir haben ja einen Auftrag an die Welt. Also Christus hätte gesagt, geht hin zu allen, ja, nicht geht hin zu den Mitgliedern. Für mich ist die Antwort auf diesen Aufruf genau dieses, Kirche jenseits der Mitgliedschaft.
Die Kirchengemeinde Landsberg gehört zu den sogenannten Erprobungsräumen der evangelischen Kirche in Mitteldeutschland. Eine Art Experimentierfeld.
Natürlich können wir das hier leichter umsetzen, weil wir schon viel weniger Strukturen haben. Wir haben große weiße Flächen,
sagt Simon Roppel vom landeskirchlichen Team der Erprobungsräume, über die kirchliche Situation in Ostdeutschland.
Durch die Minderheitssituation haben wir viele freie Flächen, die neu gestaltet werden können und viel Offenheit, neue Wege auszuprobieren. Und oftmals merken wir, dass Personen einfach dankbar sind, dass überhaupt wieder irgendwie was von Kirche passiert in ihrer Nähe.
Die kirchliche Situation in den westlichen werde sich immer mehr der in den östlichen Bundesländern annähern, meint der Religionssoziologe Edgar Wunder.
Wir werden das halt mit hoher Wahrscheinlichkeit in Westdeutschland in 2 Jahrzehnten in ähnlicher Situation sein wie in Ostdeutschland.
Was aber gar nicht so schlecht sein muss, denn in vielen ostdeutschen Kirchengemeinden, die neue Wege gehen, stößt man auf eine Art Aufbruchsstimmung. Und das hat einen Grund.
Wir suchen als Kirche so oft Personen, die bei uns mitmachen, damit Kirche funktioniert weiterhin. Und das ist eigentlich genau der falsche Ansatz. Kirche muss fragen, was können wir denn tun, damit es den Menschen gut geht? Oder damit die Menschen das bekommen, was sie brauchen? Also nicht, was braucht Kirche, sondern was brauchen die Menschen? Und dann mit der Frage ist Kirche an der richtigen Aufgabe.